Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören eine Sonderausgabe des Springer Medizin Podcast zum Thema Biomarker in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge, die wir mit freundlicher Unterstützung von Roche Diagnostics Deutschland GmbH erstellt haben. Sie hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern.
Wenn der Biomarker negativ ist, dass wir dann der Frau sagen können, sie braucht überhaupt gar keine Kolposkopie, weil sie hat keine Erkrankung und sie kann ganz normal in der ihr bekannten Praxis weiter kontrolliert werden.
Welchen Nutzen haben Biomarker in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge? Herzlich willkommen zum Springer Medizin Podcast mit Partnern, heute mit freundlicher Unterstützung von Roche Diagnostics Deutschland GmbH. In diesem Podcast sprechen wir über die Bedeutung von Biomarkern beim Zervixkarzinom-Screening und deren Vorteile gegenüber anderen Vorsorgemethoden. Das Ziel der Gebärmutterhalskrebsvorsorge ist es, auffällige Zellen und Krebsvorstufen rechtzeitig und verlässlich zu erkennen. Laut der aktuellen Krebsvorsorgerichtlinie sollen Frauen ab 20 Jahren im Rahmen des Zytologie-Screenings einmal pro Jahr einen Pap-Test, also einen Zellabstrich vom Gebärmutterhals, erhalten können, der im Labor auf Veränderungen untersucht wird. Ab 35 Jahren wird der Pap-Test alle 3 Jahre angeboten, allerdings in Kombination mit einer Untersuchung auf humane Papillomviren oder HPV, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Werden beim Pap- oder dem HPV-Test Auffälligkeiten festgestellt, sind unter Umständen weitere Untersuchungen notwendig, um abzuklären, ob es sich tatsächlich um eine Krebserkrankung handelt. Dabei sollen unnötige Eingriffe und invasive Untersuchungen an gesunden Frauen jedoch möglichst vermieden werden. Welche Bedeutung Biomarker wie P16, Ki67 für die Früherkennung von Zervixkarzinomen und entsprechenden Vorstufen haben, darüber spreche ich heute mit Dr. Gerd Böhmer. Er ist Facharzt für Gynäkologie, Geburtshilfe, Kolposkopie und Zytologie und Leiter des Instituts für Zytologie und Dysplasie in Hannover. Mein Name ist Dr. Anja Schäfer, ich bin freie Medizinjournalistin und freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Dr. Böhmer. Hallo.
Ja, liebe Frau Schäfer, schön, dass wir uns auf dieser Ebene mal kennenlernen und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen, ja.
Herr Dr. Böhmer, ein auffälliger Pap- oder HPV-Befund kann ja eine Reihe weiterer Untersuchungen nach sich ziehen, um eine therapiebedürftige Gebärmutterhalskrebserkrankung auszuschließen oder eben zu diagnostizieren. Bei welchen Patientinnen sollten denn weitere Untersuchungen durchgeführt werden? Vielleicht können Sie das kurz an 2 Fallbeispielen erläutern.
Ja, grundsätzlich ist der Pap-Test zu unterscheiden in leichte Auffälligkeiten oder auch schwere Auffälligkeiten. Zum Beispiel der Pap-2P zeigt eher leichte Veränderungen, die also extrem selten eine Erkrankung am Gebärmutterhals darstellt, während ein Pap-5 durchaus schon den Verdacht auf eine Krebserkrankung ausdrückt. Aktuell bekommen, wie Sie eben schon erwähnten, Frauen über 35 Jahren routinemäßig einen sogenannten Q-Test und Frauen unter 35 einmal im Jahr einen Pap-Test. Bei Auffälligkeiten bei den Untersuchungsergebnissen werden entweder diese kontrolliert oder eine sogenannte Abklärungskolposkopie durchgeführt. In Deutschland wird eine Abklärungskolposkopie indiziert, wenn das Risiko einer zugrunde liegenden Krebsvorstufe, die behandlungspflichtig ist, 10% oder höher ist. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Eine Frau ist 35 Jahre und hat ein Pap-Klasse 4AP. Das bedeutet, der Zytologe sagt, hier besteht das dringende Risiko auf eine schwere und somit therapiepflichtige Krebsvorstufe. Am Rande sei erwähnt, dass es sich bei der Gebärmutterkrebshalsvorsorge um eine Vorsorgeuntersuchung handelt, nicht um eine Früherkennung. Das bedeutet, wir sind in der Lage, Vorstufen zu erkennen, die auch sehr, sehr elegant, leicht und auch häufig im ambulanten Rahmen behandelt werden können. Also bei dieser Patientin besteht der dringende Verdacht auf eine Krebsvorstufe schweren Grades. Die sollte kolposkopiert werden. Das bedeutet, bei der sollte eine Abklärungskolposkopie zur Bestätigung dieser Verdachtsdiagnose erfolgen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frau auch diese Erkrankung hat, liegt bei 80-90%. Jetzt nehmen wir den zweiten Fall. Da kommt eine Patientin mit 45 Jahren zu einer Co-Testung, bekommt ein PAP-2P und einen HPV-Test. Der ist positiv. Mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 7% liegt bei Frauen über 35 ein positiver HPV-Test vor. So, aber die Frau hat ein nur sehr geringes Risiko, an einer therapiepflichtigen Krebsvorstufe erkrankt zu sein. Und trotzdem wird bei ihr genauso verfahren wie mit der Patientin, bei der Patientin mit einem PAP-4AP. Sie bekommt auch eine Abklärungskolposkopie. So, die Frau bekommt dann die Information, bemüht sich um einen Termin. Das dauert dann 3-4 Monate, bis ein freier Termin zur Verfügung steht. Und entsprechend ist auch die Verunsicherung. Diese Frau hat ein Risiko für das zugrunde liegen einer Erkrankung. Das liegt bei deutlich kleiner als 10%.
Wenn also eine Frau wie in diesem Fall aufgrund ihrer Untersuchungsergebnisse ein doch gewisses Risiko für eine Krebsvorstufe an der Zervix zeigt, wie läuft dann so eine Abklärungskolposkopie im Detail ab?
Ja, also eine Abklärungskolposkopie, das hört sich erstmal wüst an, der Begriff, ist aber im Wesentlichen sehr gut vergleichbar mit einer normalen gynäkologischen Untersuchung, wo eine Patientin einfach einen Abstrich bekommt vom Gebärmutterhals. Der Gebärmutterhals muss mit einem entsprechend passenden Instrument eingestellt werden. Die Untersuchung läuft selbstverständlich ambulant ab. Dann wird nach Einstellung des Gebärmutterhalses mit einer starken Lupe dieses Organ vergrößert. Und es wird zunächst häufig noch ein Abstrich entnommen oder sonst dieses Organ, der Gebärmutterhals, nativ beurteilt. Zunächst mal, ob überhaupt insgesamt eine Beurteilbarkeit besteht. Dann wird die Oberfläche mit einer 5%igen Essigsäurelösung betupft, was überhaupt keine Beschwerden macht. Selten mal ein leichtes Brennen, weil ja die Schleimhäute in der Scheide etwas empfindlich sind. Und dann wird eine Zeit abgewartet. Da macht der Therapeut erstmal gar nichts, guckt, beobachtet die Reaktion der Oberfläche und die leicht oder schwer veränderten Zellen im Gewebe schwellen an aufgrund der Essigreaktion und zeigen sich dann weiß. Es ist also eine Weißfärbung. Es gibt noch verschiedene andere Parameter, die zusätzlich zur Beurteilung dieser Kolposkopie herangezogen werden. Aber im Wesentlichen ändert sich die Oberfläche und so kann der Therapeut oder der Diagnostiker eine gute Stelle finden, wo er eine Gewebeprobe entnimmt. Die Gewebeprobe wird mit einer kleinen Zange entnommen. Das wird vorher nicht betäubt in aller Regel. Und nur ca. 5% aller Patienten, die das über sich ergehen lassen müssen, spüren das. Bei 95% der Patienten, die spüren das nicht. Es blutet leicht, es wird ein Tupfer eingelegt und dann ist in aller Regel diese Untersuchung beendet. Zur Differenzierung weiterer Veränderungen kann auch noch eine Jodlösung aufgetragen werden, die gelegentlich eine zusätzliche Information noch ergibt. Man muss an dieser Stelle sagen, und das ist ganz wichtig für jeden, der hier zuhört, die Kolposkopie ist letztlich nur ein Hilfsmittel, um an eine gut beurteilbare Gewebeprobe zu kommen, die dann der Pathologe auswertet und aus dieser Gewebeprobe am Schluss die Diagnose gestellt wird. Die Diagnose wird nicht am Zellabstrich gestellt, sie wird nicht anhand einer Biomarkeranalyse gestellt und sie wird auch nicht anhand einer kolposkopischen Veränderung gestellt.
Jetzt ist der Algorithmus des Zervixkarzinom-Screenings ja recht komplex und Sie haben auch schon beschrieben, dass die Patientin aufgrund des auffälligen PAP- oder HPV-Befunds ängstlich oder verunsichert sein könnten. Sicherlich können trotz, auch wenn Sie es jetzt schön beschrieben haben, dass die Untersuchung gar nicht so schlimm ist, Ängste vor der Kolposkopie selbst auftreten. Wie können denn GynäkologInnen ihre Patientinnen am besten aufklären und durch diesen ganzen Prozess begleiten?
Naja, so komplex ist der Algorithmus eigentlich nicht wirklich. Wenn man ihn sich genau anschaut, besteht hier der Versuch, möglichst einfache Algorithmen abzubilden, was natürlich dann dazu führt, dass dieser Algorithmus überhaupt nicht risikostratifizierend ist, sodass ein Großteil der Frauen mit sehr geringem Risiko für das zugrunde liegen einer Erkrankung zur Abklärungskolposkopie müssen und alle anderen, die auch ein höheres Risiko haben, selbstverständlich auch. Das Problem ist, wenn eine Patientin die Information bekommt, kommen soll, dass sie zur Abklärungskolposkopie kommen muss, weil der Abstrich nicht in Ordnung war, dann höre ich häufig, dass die Patienten kommen und sagen, ich habe am Freitagnachmittag um 15 Uhr einen Brief in meinem Postkasten gehabt und da stand das drin und ich war natürlich maximal verunsichert und auch sehr, sehr, sehr ängstlich. Also grundsätzlich muss der Fachkollege, der die Kolposkopie nicht durchführt, trotzdem in der Lage sein, sowohl die Kolposkopie grob erklären zu können, als auch den Befund, den die Patientin hat, in einen korrekten Zusammenhang einordnen. Und das sollte er dieser Patientin auch persönlich mitteilen und nicht in Form eines Briefes. Ob die Patientin ein hohes Risiko hat oder ein niedriges Risiko, das kann diese Patientin anhand eines Schriftstückes nicht ablesen. Also werden 100% aller Frauen, die ein solches Schriftstück bekommen, Angst haben. Das lässt sich durch ein persönliches Gespräch sicherlich vermeiden. Natürlich muss das Telefonat, das dann geführt wird, um einen Termin zur Abklärungskolposkopie zu vereinbaren, auch geführt werden mit einer MFA in dem Zentrum, die auch in der Lage ist, Ängste zu nehmen und kurze Erklärung abzugeben, warum jetzt bei einem PAP2P beispielsweise die Wartezeit durchaus 3 Monate betragen kann, ohne dass mir jetzt wirklich schwer erkrankt. Und natürlich muss der Kollege, der die Abklärungskolposkopie durchführt, in der Lage sein, der Patientin schon während der Untersuchung klare Äußerungen zu ihrer Veränderung sagen können. Das bedeutet, der Kolposkopiker muss in meiner Wahrnehmung der Patientin sagen können, ja, sie haben keinen Krebs, nein, sie haben eine Veränderung, die muss man behandeln, oder sie haben eine Veränderung, die muss nicht behandelt werden. Nur diese 3 Unterscheidungen, die muss der Kolposkopiker der Patientin, um sie zu beruhigen, geben können.
Und das würde dann auch schon direkt bei der Untersuchung selbst so passieren und nicht erst im Nachgang?
Das sollte, auch wenn der Kolposkopiker die Biopsie nimmt und natürlich das Ergebnis dieser Biopsie noch nicht hat, so muss er in der Lage sein, schon während der Anwesenheit der Patientin in dem Untersuchungsraum ihr zumindest eine Richtung geben. Ja, Sie haben eine Veränderung, die müssen wir aber nicht behandeln. Punkt. Dann kann die Frau nach Hause gehen und ist beruhigt.
Das ist wirklich schon mal eine riesengroße Beruhigung, wenn ich mir vorstelle, man wartet dann noch ewig auf den Befund. Auf jeden Fall eine große Erleichterung. Also Kommunikation, habe ich rausgehört, ist das Wichtigste in dem Prozess.
Naja, es ist so, wenn ich da noch einmal einhaken darf. Die Patienten, die lange auf einen Termin gewartet haben, das Erste, was sie fragen, ist, wie lange dauert es denn, bis ich ein Ergebnis bekomme? Wenn ich dann sage, wenn wir in 5 Minuten mit Untersuchung fertig sind, dann werden sie von mir eine Antwort bekommen, da werden sie deutlich schlauer sein als vorher und beruhigt nach Hause gehen. Und dann gehen die mit einem Lächeln raus.
Das ist super. Jetzt gibt es ja inzwischen auch Biomarker eben wie P16, Ki67, die im Rahmen der Diagnostik einen zusätzlichen Nutzen haben, das zugrunde liegen einer möglichen Krebsvorstufe zu erhöhen. Können Sie uns erläutern, wie so ein Test genau funktioniert und wie der sich vom PAP-Test unterscheidet?
Also der Unterschied zwischen einem PAP-Test und einem Biomarkertest ist erheblich. Während der PAP-Test Zellen fixiert und mit einer standardisierten Färbelösung färbt und die CTA, also die zytologisch-technische Assistentin, diesen Abstrich auf zellmorphologische Veränderungen durchscreent, sprich eine Veränderung der Zelle, die sichtbar ist, ob der Kern ist zu groß, das Zytoplasma ist klein, ist die sogenannte Kern-Plasma-Relation ist verändert, das wird beurteilt und daraus wird dann ein PAP-Klasse XY gemacht. Der Biomarker ist komplizierter zu analysieren, weil hier zunächst Onkoproteine wie P16 und Ki67, die Expression dieser Onkoproteine in einer Zelle nachgewiesen werden. Das ist keine normale Färbung, sondern eine immunzytochemische Färbung und führt dazu, dass die Zellen einen beispielsweise roten Kern und ein braunes Zytoplasma erhalten. Dadurch sagt man, das ist eine Doppelfärbung, die dann dem Beurteiler sehr schön signalisiert, hier liegt eine Zelle vor, die bereits onkogen transformiert ist. Und jetzt kommt das Wichtigste an dieser Information. Eine onkogene Transformation einer Zelle bedeutet nicht, dass die Patientin Krebs bekommt oder Krebs hat, sondern dieser Hinweis sagt uns nur, dass das Risiko, dass die Patientin sowas bekommt oder hat, deutlich höher ist, als wenn diese Doppelfärbung nicht zugrunde liegt.
Das heißt aber auch, wenn es keine Färbung gibt, ist es dann auch ein eindeutiges Nein?
Ja, tatsächlich ist das so, dass der sogenannte negative Vorhersagewert bei einer Doppelfärbung sehr hoch ist. Sie ist ähnlich hoch wie beim negativen HPV. Wer kein HPV hat, bekommt keine oder hat keine Erkrankung. Und wer ein HPV hat, aber einen negativen Biomarker, hat mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, natürlich zugrunde gelegt, dass diese Färbung korrekt durchgeführt wird, keine Erkrankung. Da haben Sie völlig recht, Frau Schäfer.
Welche Bedeutung hat dann diese Biomarkerkombination P16, Ki67 für die Diagnostik als solches?
Naja, das bedeutet, dass wir, wenn wir diesen Biomarker an der richtigen Stelle einsetzen, kommen wir einfach zu unserem Patientenbeispiel, das wir eben hatten, zurück, die 45-jährige Frau mit einem PAP2P und einem HPV-Nachweis, die dann aufgrund des Algorithmus zur Kolposkopie muss. Wenn wir dieser Frau optimalerweise sogar noch als Reflextest aus dem vorhandenen Material, was im Labor vorrätig ist oder noch asserviert ist, einen Biomarker machen, dann können wir das Risiko, dass die Patientin nur mit einer alleinigen PAP-HPV-Testung von 5% auf, wenn der Biomarker positiv wird, auf 50% anheben. Oder wenn der Biomarker negativ ist, dass wir dann der Frau sagen können, sie braucht überhaupt gar keine Kolposkopie, weil sie hat keine Erkrankung und sie kann ganz normal in der ihr bekannten Praxis weiter kontrolliert werden.
Das heißt, man würde das tatsächlich im Idealfall gleichzeitig machen. Also im Labor sieht man, der HPV-Test ist positiv, dann macht man den Biomarker gleich mit und die Frau ist schon in einem ganz anderen Wissensstand.
Das ist korrekt, sofern wir im Labor keinen sogenannten konventionellen Abstrich bekommen, also wo der Abstrich direkt auf einen Objektträger ausgestrichen wird, sondern wenn wir von der Patientin eine Flüssigkeit bekommen. Natürlich haben alle Patienten, die einen Co-Test bekommen, ja gleichzeitig auch Flüssigkeit entnommen bekommen, beziehungsweise in Flüssigkeit eingerührte Zellen. Und dann kann man einen Reflextest machen, tatsächlich.
Wenn wir jetzt diese diagnostische Option nochmal aus gynäkologischer Sicht betrachten, also auch im Hinblick auf die Bedeutung für die Patientin, wir haben es gerade schon auch angesprochen, welche Auswirkungen ergeben sich durch den P16-Ki67-Biomarker-Test für den gesamten Abklärungsalgorithmus im Cervix-Karzinom-Screening?
Also wir haben das ausgewertet. Wir haben die ersten Jahre dieses Co-Testes, haben wir bei allen Patienten, die eine sehr geringe zelluläre Veränderung hatten und die einen alleinigen HPV-Test hatten, in der Routine mit einem Biomarker mit analysiert. Und da haben wir gesehen, dass wir, wenn wir alle Frauen, die Biomarker negativ sind, nicht zur Kolposkopie schicken, würden wir keinerlei Erkrankung übersehen und umgekehrt. Das bedeutet, wir würden, wenn wir diesen Biomarker intelligent in den Algorithmus bei geringgradigen zytologischen Veränderungen einsetzen, als Reflextest oder als Triage-Test, würden wir etwa 70% der Abklärungskolposkopien einsparen können. Was nicht nur dazu führt, dass wir weniger Ängste verbreiten, sondern auch mehr Zeit hätten für die Patienten, die dann wirklich was haben. Und wir würden auch die Wartezeiten erheblich reduzieren.
Ich würde zum Schluss gerne nochmal auf die Beispiele vom Anfang zurückkommen, die Sie genannt haben. Welche der beschriebenen Patientinnen hätte dann wohl keine Kolposkopie gebraucht und was würde das für die Frauen bedeuten?
Ja, im Grunde genommen ist das eine Riesenerleichterung, sowohl für den betreuenden Arzt wie auch für die Patientin. Der betreuende Arzt muss nicht einer Patientin, vor der er relativ sicher weiß, dass sie keine ernsthafte Erkrankung hat, in ein Dysplasiezentrum schicken. Das würde, wie ich das eben schon erwähnte, bei der Patientin mit einem PAP2P, Mitte 40 Jahre alt, bedeuten, dass sie gar nicht erst sich auf den Weg machen muss. Die andere Patientin, die 35-Jährige mit dem PAP4A, die hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% einen positiven Biomarker. Das können wir uns also schenken. Da können wir sowohl die Kosten schenken, wie auch die Arbeit. Die sollte direkt kolposkopiert werden, sodass wir auch diesen Biomarker nicht in der Triage komplett in der Krebsvorsorgerichtlinie einbauen sollten, aber bei Frauen, die geringergradige Veränderungen haben. Ob man sagt, der Cut-Off liegt beim PAP2P oder ich würde den Cut-Off beim PAP3D1 legen, weil wir sehen, dass da auch nur etwa 15% der Frauen wirklich eine relative Krebsvorstufe haben und die Biomarker sind beim PAP3D1 in lediglich 35% positiv. Woran man an diesen Zahlen sieht man aber auch, dass nicht jede Frau mit positiven Biomarker auch eine Erkrankung hat. Das muss man an dieser Stelle vielleicht zum Schluss nochmal erwähnen. Und wir haben natürlich die zusätzliche Hilfe aus dem Labor heraus, obwohl wir HPV getestet haben, einen auffälligen Abstrich haben, gleich zu signalisieren dem Fachkollegen, erklär der Frau, sie soll zur Kontrolle kommen, weil sie kein relevantes Risiko hat für eine Erkrankung, aber ein Risiko hat, über die Jahre eine solche Erkrankung zu entwickeln, aber aktuell noch nicht abklärungspflichtig ist.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Böhmer, für diese sehr spannenden Einblicke in die Welt des Cervix-Karzinom-Screenings. Ich habe heute sehr viel gelernt und hoffe, es hat auch Ihnen gefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Herr Dr. Böhmer. Vielen Dank nochmal.
Ja, Frau Schäfer, vielen Dank Ihnen auch und auch einen schönen Tag. Danke.
Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH, die mit freundlicher Unterstützung von Roche Diagnostics Deutschland GmbH produziert wurde. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.